Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute Till Brönner.
Freue mich hier zu sein. Hallo.
Ja, herzlich willkommen. Vielleicht ganz kurz für die Hörer. Wir sind heute in Berlin im Hotel Lück. Wir sind nicht auf Sylt, aber wir sprechen über Sylt.
Genau so ist es.
Till Brönner, was steht an für Sie auf Sylt?
Na, mit Sylt verbindet mich seit einigen Jahren eine ganz wunderbare Veranstaltung, die auch mit meiner persönlichen großen Vorliebe, nämlich der Jazzmusik, zu tun hat. Ich darf dort ein Jazzfestival kuratieren, das Campen Jazz bei Till Brönner Festival. Und das findet traditionsgemäß mittlerweile, muss ich in aller Bescheidenheit sagen, zum entweder schon oder erst fünften Mal statt. Durch die Pandemie waren wir 2, sogar 3 Jahre nicht online, wenn man so möchte. Aber wir freuen uns umso mehr, in diesem Jahr unser 5. Jubiläum zu feiern. Und das tun wir entsprechend groß.
Und das geht wann los?
Wir haben 2 Tage Festival. Das ist also eine relativ überschaubare Zeit. Das passt aber zur Größe oder Überschaubarkeit der Insel ganz gut. Und die Stichtage sind der 29. Juni und der 1. Juli. Freitag, Samstag, da verwandeln wir den Strönweih in einen ganz großen Jazzclub.
Also das Ganze ist ja Open Air sozusagen. Strömer ist ja auch die berühmte Whisky-Meile sozusagen auf Sylt. Und Sie sind noch gerade dabei, das Line-Up sozusagen zu finalisieren?
Na, wir wissen natürlich schon ein bisschen mehr als nur was Grobes, aber wir gehen in Kürze mit dem finalen Line-Up, das sich übrigens völlig normalerweise im Jazz erst auf die letzte Minute auch formiert. Das ist bei vielen Jazz-Festivals so, die teilweise auch auf den letzten Drücker noch aufgrund der Präsenz und der Termine der europäischen Jazz-Festivals noch Künstler hin und her schieben. Aber was ich schon weiß, ist, dass wir diesmal größer denn je werden und dass wir eine Party feiern, die es in sich haben wird und vor allen Dingen einfach ein sehr schönes Treffen vieler, vieler Menschen ist, die entweder dort zu Hause sind, die entweder regelmäßig dorthin fahren oder eben große Jazzfans sind. Das passt alles sehr gut zusammen.
Kann man schon irgendeinen Namen verraten?
Na, also was ich schon verraten kann und das sehr, sehr gerne tue, dass wir diesmal ein fantastisches Orchester dabei haben und eine ebensolche Bühne, das uns an beiden Abenden mit sozusagen begleiten und federführend unterstützen wird, ist nämlich die Big Band der Bundeswehr. Eine Institution, die fantastisch ist und mit denen ich schon öfter spielen durfte. Das ist nicht nur ein optisches, sondern auch ein akustisches Hörerlebnis.
Das heißt, Sie sind wirklich derjenige, der auch die Künstler auswählt. Also Sie kümmern sich da sozusagen um alles.
Nein, um alles. Also das wäre ja noch schöner. Das kann man als Künstler auch gar nicht. Künstler eignen sich gar nicht so gut für die ganze Management-Situation. Und wahrscheinlich wäre ich auch eher Manager geworden, wenn das mein Haupttalent ist. Tatsächlich ist es so, dass ich zusammen mit Darius Misani, der dieses Festival an mich herangetragen hat als Idee, dieses Festival kuratieren darf. Und wir haben natürlich wahnsinnig viele Unterstützer. Dazu gehört sowohl die Tourismuszentrale in Kampen selber, als auch viele, viele Sponsoren, und die das überhaupt nicht möglich wäre. Denn das Festival, und das muss man wirklich bei der Gelegenheit sagen, ist mit freiem Eintritt zu genießen.
Oh, das ist toll.
Also es kann jeder wirklich hinkommen. Und wir sind genau auf den Punkt auch mächtig stolz.
Und genau, das ist dann also immer abends oder ist das den ganzen Tag oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ist es? Es ist meistens so, dass am Vorabend schon ein kleiner Warm-up stattfindet und den ganzen Tag über, also 29. Den ganzen Tag über, also der 29. Juni und 1. Juli, findet nachmittags immer schon Musik statt. Wir haben Peter Klim vom Roten Cliff, der meistens Musik auflegt, und wir haben auch Nachwuchsbands mittlerweile im Programm und es steht also quasi der gesamte Zeitraum, die ganzen beiden Tage, unter dem Stern von Campen Jazz.
Sie treten auf der ganzen Welt auf. Jetzt beschreiben Sie mal, wie es ist, in der Whisky-Meile in Campen aufzutreten. Was vielleicht das Besondere ist, also aus Ihrer Sicht, wenn man dort auftritt auf der Insel?
Naja, wer sich zum ersten Mal dieser Insel nähert und sich möglicherweise vorher sogar vorgenommen hatte, ihr fern zu bleiben, weil ja so viele Leute immer von Sylt reden und man das Gefühl hatte, das könnte ja auch ein Klischee sein, so ist es nämlich mir gegangen, der muss dann tatsächlich sich geschlagen geben, sobald er das erste Mal auf der Insel ist, denn man kommt an den Vorzügen, an der Natur, an diesem Gefühl, das die Insel ausstrahlt, einfach nicht vorbei. Und mittlerweile habe ich diese Insel so in mein Herz geschlossen. Es ist für mich ein Bedürfnis, da mindestens ein-, zweimal im Jahr auch länger zu sein. Meine Lungen, die ich ja als Trompeter, der ich bin, sehr dringend brauche, die schreien jedes Mal Hurra, wenn ich da hinfahre. Und ich finde auch diese Anreise, die ja, sagen wir mal, auch aus Berlin nicht gerade ein Katzensprung ist, also man fährt gut und gerne 7 Stunden mit der Überfahrt, mit dem Zug, das ist immer ein Ritual, das quasi am Ende dazugehört und das einen innerlich darauf vorbereitet. Ich empfehle die Insel wirklich wärmstens.
Sind Sie denn dann derjenige, der wirklich dann also Ruhe sucht, wenn er mal privat auch mal auf der Insel ist, wirklich ein paar Tage? Oder wollen Sie dann eher so ein bisschen Halligalli haben, Sansibar und Co. auch mal? Oder?
Na, das Gute an Sylt ist ja, dass man wirklich frei entscheiden kann, was man machen möchte. Wer gesegnet ist mit einer Immobilie, dazu gehöre ich nicht, der weiß natürlich, warum er sie dort gewählt hat. Also es gibt eigentlich nur Gründe dafür. Aber auch der ganz normale Tourist, der Wochenendtourist, hoffentlich ein verlängertes Wochenende oder Urlauber, merkt einfach, dass es auch ein viel zu wenig besprochenes Stück Deutschland ist, was uns da letztlich doch vor der Haustür gegeben ist und das man aufsuchen sollte. Ich träume nachts heimlich immer davon, ein Pferd auf Sylt zu sein. Das wäre so in meinem zweiten Leben ungefähr die Idealbesetzung für Tilbrunner.
Haben Sie also Kampen kennen Sie ja logischerweise, Kaitum hatten wir eben auch schon drüber gesprochen, kennen Sie. Gibt es für Sie schon so einen Ort, wo Sie sich besonders wohlfühlen, also wo Sie sagen, da muss ich immer hin, wenn ich auf Sylt bin?
Also ich finde Kaitum selber schon wahnsinnig schön, weil es so eine gewisse Ruhe ausstrahlt, aber auch, ich sag mal, von Kaitum noch weiter runter Richtung Morsum, auch den Spaziergang dort am Watt entlang durch diese wahnsinnig saftigen Wiesen, das ist schon was sehr, sehr Besonderes und das ist der Moment, wo ich auch, obwohl ich sehr gerne Musik auch auf den Kopfhörern habe, wirklich alles ausschalte und wirklich nur mir den Wind um die Nase und die Ohren wehen lasse.
Erzählen Sie, jetzt haben wir ja schon über Sylt viel gesprochen, Sie sind ja Deutschlands bekanntester Jazz-Trompeter, darf man so sagen. Was haben Sie ansonsten dieses Jahr so vor?
Na, ich bin immer mit etwas beschäftigt. Aktuell schreibe ich eine große Ballettmusik für ein Ensemble des Schauspielhauses in Bochum unter der Regie von Johann Simons. Und das Ganze wird im Prinzip ein Tanzstück über das Thema Ruhrgebiet, das ich als Fotograf, der ich übrigens nebenbei ja immer auch noch bin und gar nicht mal so knapp, mal irgendwann mir als Sujet vornehmen durfte. Es war eine Auftragsarbeit und auch diese Geschichte schließt sich an meine Porträttätigkeit als Fotograf jetzt auch musikalisch an. Das Ruhrgebiet quasi mit einer der schönsten, musikverwandtesten Formen, die es in der Kunst gibt, nämlich dem Tanz, nochmal neu zu erzählen. Und da freue ich mich sehr drauf. Wir haben allerdings erst im März 24 Premiere.
Aber Sie arbeiten jetzt schon dran.
Ich arbeite jetzt schon dran. Musik muss man rechtzeitig vorbereiten, denn anders als beim Film, wo die Musik immer das Letzte ist, was dem Film nahegebracht und dazu gesellt wird, ist die Musik in diesem Falle das allererste, was entsteht, nach der inszeniert wird. Und das ist natürlich auch ein Privileg.
Sie haben eben auch schon die Fotografie angesprochen. Wie sind Sie dazu gekommen?
Also mit der Fotografie habe ich relativ spät angefangen. Erst vor ungefähr 15 Jahren ging das los. Ich mache nun Trompete mittlerweile schon seit 35 Jahren ungefähr, also auch auf der Bühne. Aber die Fotografie ist mit einem Film zu mir gekommen, zu dem ich die Musik schreiben sollte. Es war der Regisseur Julian Benedict, der ein Porträt, einen Dokumentarfilm über den amerikanischen Jazz- und Modefotografen William Claxton gedreht hat und mich bat, dafür die Musik zu schreiben. Und das hat unglaublichen Spaß gemacht. Und bei der Gelegenheit ist mir klar geworden, dass dieser William Claxton, dieser wirklich fantastische Fotograf, der in diesen Welten zu Hause war, ein Beobachter und nicht zuletzt ein imaginärer weiterer Musiker einer Band war, denn er hatte wirklich signifikante und am Ende des Tages auch karrierebildende Fotos von Künstlern wie Chet Baker zum Beispiel gemacht oder Plattencover für Sonny Rollins entworfen, die ein Fashion-Designer nicht hätte besser ausdenken können. Und das hatte er alles schon im Kopf und wer ihn kennenlernt und ich hatte das Privileg, der hat gemerkt, dass es wirklich eine Persönlichkeit war und bei der Gelegenheit wurde mir klar, dass es mit Jazz und der spontanen Kommunikation mit und untereinander eine ganze Menge zu tun hat, diese Fotografie. Und dann habe ich mir einen Fotografen zur Seite genommen und habe mir eine Kamera gekauft und habe einfach mal losgelegt und habe festgestellt, dass viele, viele Parallelen zwischen der Fotografie und dem Musikmachen bestehen, die mit Spontanität und eben auch, wie ich eben sagte, Kommunikation zu tun haben, sodass die Entscheidung, die man künstlerisch fällt, am Ende des Tages auf ähnlichen Gesetzen beruhen. Und das ist immer bei mir geblieben bis dato. Also die Fotografie gehört mittlerweile so sehr zu mir wie die Musik.
Und was für Motive wählen Sie?
Angefangen habe ich mit Porträts, weil ich durch die Musik natürlich immer viele Musiker und auch Kollegen, manchmal auch sehr berühmte Kollegen treffen konnte und die einfach mal um ein Porträt auch gebeten habe. Mittlerweile habe ich das Spektrum eigentlich buchstäblich mit einem Weitwinkelobjektiv ein bisschen erweitert um die Frage, in welcher Welt leben wir eigentlich gerade? Und deswegen ist sowohl Landschaft als auch abstrakte Sujets mittlerweile dazugekommen als Thema. Denn als Künstler ist man immer irgendwie auch ein Kommentator der Gegenwart gerade. Und natürlich kann man das bei Menschen ganz besonders gut machen, weil Menschen, wenn sie bekannt sind zum Beispiel, natürlich auch für etwas stehen, von Menschen wiedererkannt werden. Und obwohl wir alle vielleicht ähnliches Equipment benutzen heutzutage, wenn man sich mal das iPhone ansieht, kommen doch immer wieder völlig andere Fotos heraus, weil sie eben auch jemand anders macht. Und das ist für mich ein spannender Vorgang.
Und was für eine Kamera haben Sie?
Ich bin Leica-Fotograf, ja. Habe mir damals auch eine Leica gekauft. Und als mir auffiel, was ich gerne sehen würde und was ich nicht hinbekam, dann sagte der Typ im Leica-Store so ganz lustig, tja, da brauchen Sie eine teurere Kamera für. Und dann habe ich mir gleich die teurere gekauft. Und Okay. Seitdem geht es eigentlich ganz gut. Also die wissen schon, wie sie es machen. Man muss allerdings auch sagen, es ist so wie der Verbrennermotor, der ja auch aus unseren Breitengraden stammt, einfach eben auch eine deutsche Errungenschaft. Das Format, das Kleinbildformat, wie der Fotografie, ist eine deutsche Erfindung und hat die Welt der Fotografie, aber auch generell die Welt auf den Kopf gestellt. Und insofern fühle ich mich ganz wohl in diesem deutschen Errungenschaftsspektakel.
Und Sie bereiten auch da eine Ausstellung vor. Was ist das? Fotografie?
Ich habe nach der großen Ausstellung im Museum Küppersmühle für moderne Kunst in Duisburg habe ich mich weiter mit dem Thema auseinandergesetzt, wie Zusammenleben und wie Menschen aus unterschiedlichen Kulturen eigentlich das Zusammenleben lernen und was Integration, wenn man dazu gezwungen wird in gewisser Weise, und das ist ja im Ruhrgebiet mannigfaltig auch ne, in die Tat umgesetzt worden und zu besichtigen bis heute, was es damit auf sich hat. Und das kann eine Kamera, wenn man sozusagen ein bisschen in die Geschichte eintaucht und mit dem Menschen selber spricht, wunderbar auch erzählen, diese Geschichte. Und jetzt interessiere ich mich gerade aktuell für Europa. Und wir haben im Schlesischen Museum Ende des Jahres haben wir Eröffnung mit einer großen Ausstellung über das Ruhrgebiet, das in Schlesien natürlich eine große Bergbauparallele aufweist. Und deswegen ist das Interesse dort über die Art und Weise, wie wir zum Beispiel auch mit dem Strukturwandel umgehen, ein gegenseitiges, würde ich sagen. Und dann gibt es noch eine Europa-Ausstellung im Ludwig-Museum in Budapest. Die bereiten wir für November vor. Und ich habe also alle Hände voll zu tun.
Ich wollte sagen, Sie sind ja, und ich meine, Sie sind auch demnächst wieder auf großer Reise Anfang Mai, hatten wir auch schon drüber gesprochen, nach Usbekistan. Was steht da an?
Usbekistan ist nach einigen Jahren, die jetzt tatsächlich auch Deutschland insbesondere und viele andere europäische Länder investiert haben, auch vor allen Dingen in die Kultur, ein Land, das sich wirklich Europa sehr, sehr öffnet gegenüber. Und die Folge ist, dass sie dort ein Jazzfestival installiert haben, wo wirklich Künstler sich aus der ganzen Welt treffen. Und das findet erst zum zweiten Mal statt, hat aber schon ein Line-up wie eins von den ganz Großen in Montreux zum Beispiel. Und ich freue mich sehr, da spielen zu dürfen.
Ach, schön. Wie ist denn bei Ihnen, wobei können Sie denn am besten entspannen? Sie leben in Potsdam?
Das ist korrekt.
Und Sie haben auch Familie? Ja. Ist das dann für Sie so der absolute Ausgleich, dass Sie auch mal, weil Sie haben ja unheimlich viel im Kopf und sind ja unheimlich kreativ, aber können Sie auch mal so wirklich abschalten?
Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Frage. Das Problem der Künstler ist weniger, dass sie keinen Ausgleich haben, sondern der kommt vielleicht durch die Familie fast schon automatisch zustande. Aber das Abschalten, das ist für Künstler manchmal ein schwieriges Unterfangen, denn einem Künstler geht eigentlich immer irgendetwas durch den Kopf. Und auch gerade der Moment, wo gerade, ich sag mal, geistige Windstille ist, vermeintlich, ist der Moment, wo eigentlich eben doch Kreativität auch ermöglicht wird. Und insofern ist diese Frage, wo ist der Moment, wo ich Kraft tanke, irgendwie auch eine Berechtigte. Meine Tochter ist 2,5. Wer das schon mal erlebt hat selber oder eigene Kinder hatte in dem Alter, der weiß, das fordert einen wirklich teilweise 24 Stunden am Tag, vor allen Dingen im Urlaub. Aber es ist gut, weil ich umso dankbarer bin für das restliche Leben, das ich haben darf. Und insofern muss ich wieder sagen, empfinde ich mich als privilegiert, beides erleben zu dürfen.
Wie ist das so, wenn man so bekannt ist wie Sie? Weil, also das kennt Sie ja jeder. So, und man wird ja auf der, ja, aber man wird ja auch auf der Straße erkannt, aus dem Fernsehen, von den Konzerten. Wie ist das bei Ihnen? Oder wie ist das so in Potsdam oder wenn man auch viel in Berlin ist, sind die Leute da, ist es da entspannt oder wird man da auch häufig angesprochen? Das finde ich immer so eine ganz interessante Frage.
Ja, natürlich wird man hier und da mal angesprochen, aber ich muss wirklich sagen, dass ich mein Publikum als extrem höflich und auch respektvoll nicht nur in Erinnerung habe, sondern auch kenne. Also es ist so, dass Menschen schon sehr höflich immer fragen, sind Sie nicht der oder habe ich Sie nicht da mal gehört oder kann es sein, dass ich eine Platte von Ihnen im Schrank stehen habe? Das sind eigentlich in der Hauptsache die, ich sag mal, Versuche, sich erkenntlich oder eben auch mal bemerkbar zu machen, die ich total schätze. Plump ist es manchmal, wenn jemand kommt und sagt, woher kenne ich Sie? Aber da muss man den Menschen manchmal ein bisschen auf die Sprünge helfen, was Benehmen angeht. Ja.
Aber wann, das sind Sie bestimmt schon 1000 Mal gefragt, und ich frage es jetzt trotzdem, weil wir das erste Interview miteinander haben. Wann ist denn bei Ihnen, wann war für Sie klar, dass Sie diesen musikalischen Weg einschlagen?
Das war bei mir eigentlich schon sehr, sehr früh vorgezeichnet. Ich komme aus einer musikalischen Familie. Beide Großväter waren lustigerweise Lehrer, also Volksschullehrer, wie man sie damals noch nannte, und Organisten und Chorleiter. Ich komme also aus einem katholischen Background. Und die Kirchenmusik war, wenn man so möchte, das Erste, was mir eigentlich an Musik so entgegenschlug. Ich komme eigentlich aus einem klassischen Umfeld und die Trompete war etwas, das zu mir kam, sowohl vom Klang in der Kirche, weil ich da öfter mal auch Blechbläser gehört habe. Bei den Protestanten ist das noch viel häufiger zu finden. Der Posaunenchor, wie es dort heißt, gehört eigentlich zur Messe dazu, zum Gottesdienst. Und als ich das erste Mal die Trompete von Louis Armstrong hörte, da war es um mich geschehen. Mein Vater hörte damals sonntags immer eine Sendung im damaligen WDR, den es ja heute noch gibt. Und das war für mich als Kind auch prägend, diese Trompete und diesen Klang einer Trompete zu hören, den ich so noch nie gehört hatte. Und da war es für mich geschehen und um mich geschehen. Und ich wusste, dass ich wahrscheinlich den Rest meines Lebens ohne diese Musik nicht auskommen möchte. Dass es dann irgendwann, da war ich so 13, 14, auch zu einer für mich immer noch sehr gut erinnerbaren Entscheidung kam, das auch hauptberuflich machen zu wollen. Hätte ich zwar nicht vorhersagen können, aber es war eine Entscheidung, die tief aus mir heraus kam. Und insofern ist die nach wie vor natürlich auch bei mir. Ich bin ja hauptberuflich Musiker.
Ich wollte gerade sagen, genau, sehr erfolgreich. Können Sie mir noch ganz kurz sagen, Los Angeles, ich hatte das, wenn man so ein bisschen über Sie liest, Sie haben da auch mal gelebt oder Sie leben da teilweise oder wie ist das?
Ich pendle hin und her. Bevor meine Tochter geboren wurde, bin ich da wirklich monatsweise gewesen, immer hin und her, weil ich da einfach auch meine Alben produzieren konnte. Für einen Fotografen ist natürlich Kalifornien ein absolutes Eldorado und für Menschen, die man fotografiert, ist das natürlich auch ein wunderbares Terrain, denn die laufen nun mal alle da rum, sowohl die Menschen, die Jazz spielen, als auch die, die welchen produzieren, aber auch andere Künstler. L.A. ist ein Pflaster, in dem sich vor allen Dingen die Künste auf angenehmste Art und Weise berühren. Man wird zu einer Vernissage eingeladen und lernt dort einen Regisseur kennen. Der Regisseur sagt, komm noch mal nächste Woche vorbei, mein Kumpel ist Jazzmusiker und der wiederum bringt einen Fotografen mit und alles meistens auf sehr, sehr, sehr hohem internationalen Niveau, denn es gibt eigentlich nur eine Währung in Los Angeles. Das ist, so blöd es klingt, eine bestimmte Klasse mitzubringen, die dich wettbewerbsfähig hält. Denn der Konkurrenzdruck ist übergroß dort.
Aber sind jetzt weniger da wegen der Tochter? Also
ich bin jetzt wegen meiner Tochter. Okay. Es kam auch die Pandemie.
Ja,
die
stimmt.
Natürlich auch für Künstler auch weltweit ja ganz. Und für Künstler, die wirklich eine Schneise, muss man sagen, hat der Verwüstung auch irgendwie in die Landschaft geschnitten hat. Jetzt langsam hat es sich wieder beruhigt und so langsam kommen auch die Kontinente wieder aufeinander zu. Man hatte ja das Gefühl und fast schon die Befürchtung, dass das jetzt jeder nur noch seins macht und das war eigentlich eine Horrorvorstellung für mich. Mittlerweile sehen wir das wieder etwas anders und die Reiserei hat wieder begonnen. Ich werde nie vergessen, wie eine berühmte Konzertagentin total happy über die Pandemie war, weil sie sagte, jetzt könne sie endlich wieder halbwegs für die Gesundheit ihrer Mandanten garantieren, weil die teilweise heute Singapur, morgen Paris, übermorgen Tokio wieder aufgetreten seien und ihr da immer wieder auch ganz schön mulmig geworden sei.
Und was haben Sie denn während der Pandemie machen müssen? Also Sie haben sich ja auch mal zu Wort gemeldet, als das mit den ganzen, aber konnten Sie da plötzlich abschalten oder haben Sie dann eben zu Hause irgendwas produziert? Oder was macht man dann also da damals?
Mir wurde und wird nie bange um Themen, die ich beackern kann. Also künstlerisch gibt es da eine ganze Menge Sachen, die man machen kann natürlich. Und das war auch bei mir so. Ich habe eben tatsächlich dann geschrieben und komponiert und produziert und mir Sachen überlegt, auch fotografiert. Wenngleich ich sagen muss, es war keine Freude, Menschen oder fast nur Menschen mit Maske rumlaufen zu sehen, weil Stadtbilder, die ich sehr, sehr gerne zum Beispiel fotografiere, Street Photography mit Menschen, die Masken tragen, das ist schon ein komisches Merkmal gewesen eigentlich. Und vielleicht ist das einzig Positive, dass wir heute nur noch gelangweilt bis desinteressiert reagieren, wenn wir Menschen mit Maske sehen, auch heute noch im Flugzeug, weil da holt man sich halt wahrscheinlich die Erkältung oder den Virus oder was auch immer. Also das ist der positive Aspekt. Aber dass wir nicht mehr ungezwungen auftreten konnten, dass Menschen auch im Prinzip Kunst und Orte für die Kunst als potenzielle Ansteckungsherde wahrnehmen wollten, mussten und anerkennen mussten, wenn man so möchte, auch wenn das von der Wissenschaft dann irgendwann weitestgehend widerlegt wurde. Das hat natürlich an den Künstlern auch genagt und ich denke, davon wird man sich innerlich und moralisch noch eine Weile nicht erholt haben. Insofern freue ich mich sehr, dass wir mittlerweile an ganz andere Dinge denken als an die Pandemie.
Und ist es wirklich, ich weiß es nochmal angesprochen, aber es ist ja trotzdem so, man hat ja diese Normalität wieder komplett zurück. Also wie gesagt, die Leute, die noch eine Maske im Flieger oder im Zug tragen oder was weiß ich auch immer, sind ja wie in der Minderzahl irgendwie. Deshalb blickt man ja auch nach vorne. Und wir schauen jetzt nochmal ganz kurz, Sie haben auch noch wieder Weihnachtskonzerte, ist das richtig? Wir sind auch ich wollte nämlich gleich nochmal auf Hamburg zu sprechen kommen. Deshalb, was steht total, da an, eine Tournee?
Ja, wir gehen Ende des Jahres auf Tournee und ich habe das große Glück gehabt, in den letzten Jahren zwei Weihnachtsalben veröffentlichen zu können, wovon das letzte, also das ist erst 2 Jahre alt jetzt, extrem erfolgreich war. Es war mitten in der Pandemie geboren und war ein ganz kammermusikalisches Album, obwohl ja Weihnachten eigentlich mit ganz viel Lametta und Geräuschen und viel Tamtam und dergleichen verbunden ist. Insbesondere das amerikanische Weihnachten kennen wir ja eigentlich als etwas, wo man sich fein anzieht, vielleicht sogar ein Smoking mal anzieht und vorm riesen, völlig überschmückten Weihnachtsbaum hängt und ein bisschen den Kleiderbügel in den Mundwinkeln kleben hat. Und wir haben ein ganz kammermusikalisches Weihnachtsalbum aufgenommen und damit sind wir auf Tournee gegangen und überdies sehr erfolgreich. Also wir machen das in diesem Jahr nochmal und nächstes Jahr kommt ein neues Album, das mit Weihnachten überhaupt nichts zu tun hat.
Wissen Sie schon, wann Sie das veröffentlichen wollen nächstes Jahr, das neue Album? Also das
wird wahrscheinlich Mitte des Jahres kommen, okay. pünktlich zum Sommer, denn ein bisschen hat es auch mit Sommer zu tun.
Aber jetzt nochmal, wenn Sie jetzt auf Tournee gehen, sozusagen dieses Jahr, Sie sind dann auch, weil Hamburger Abendblatt, ne? Sie sind dann auch in Hamburg.
Ja, Hamburg ist eine Stadt, in die ich als Musiker wahnsinnig gern komme. Es ist fast schon mysteriös. Ich komme in Hamburg, wir spielen gerne in der Leishalle, die eine wunderbare Atmosphäre hat. Natürlich auch die Elfi, haben wir auch schon gespielt. Aber man kommt in Hamburg auf die Bühne und hat das Gefühl, mein Gott, da kommt schon so viel Feedback, bevor ich den ersten Ton gespielt habe. Wie kann denn das sein? Und ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, aber es ist ein unglaublich gutes Gefühl. Und natürlich auch mit Dank an die Hamburger verbunden.
Aber es ist doch schön, dass Sie sagen, die Hamburger sind so begeisterungsfähig. Es wird ja oft gesagt, der Hanseat ist an sich zurückhaltend, aber diese Musik lockert die Hamburger scheinbar auf.
Und genau das hat mich auch verwundert. Ja. Aber es ist wirklich so, man muss fast schon kein Konzert mehr spielen. Oder anders ausgedrückt, der Applaus vor dem Konzert ist fast nicht geringer als der nach dem Konzert und umgedreht.
Und Sie sind ja nun ganz nah dran an Berlin. Und jetzt sagt man ja immer, Berlin ist so cool und Hamburg ist so ein bisschen ja getragener. Der Mann, der sich in beiden Welten auskennt, wie würden Sie oder was unterscheidet, das wäre auch nochmal spannend, was unterscheidet denn das Publikum in Berlin von denen in Hamburg? Gibt es da noch Unterschiede?
Naja, ich meine, es gibt überall Klischees in beiden Städten, die man wahrscheinlich auch antrifft, wenn man nur auf die Suche sich begibt. Das Phänomen des Berliners ist ja eigentlich das, dass er sich mittlerweile gar nicht mehr so dolle zu Wort meldet, außer bei der Wahl oder ein bisschen als Ur-Berliner so an den Rand dessen gedrängt wurde, was mittlerweile hier an Brennpunkten und Gesprächsthemen dominiert. Und das ist etwas, worunter die Stadt natürlich auch leidet. Man hat nicht selten nicht nur den Eindruck, dass Berlin droht, von seinen sozialen Problemen wirklich aufgefressen zu werden aktuell. Und die Stadt ist gezwungen, sich mit sich selbst, ich glaube, an allen Ecken und Enden so auseinanderzusetzen, dass sie ja als das weiterhin gelten kann, was in der Welt übrigens nach wie vor immer uneingeschränkt ihr entgegenfliegt. Also wenn Sie ins Ausland gehen, zum Beispiel in Los Angeles, wo ich nun oft mit Leuten spreche, ja, wo ich herkomme, und die wissen wollen, aus welcher Stadt ich stamme, und ich sage, aus Berlin, dann möchte ich immer noch so reflexartig hinten anfügen, ja, das ist zwar keine leichte Stadt und ne, die ist immer noch im Wandel, aber ist eigentlich ganz schön, aber dazu komme ich gar nicht, weil alle nur sagen, great, 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 wie schön, dass du in dieser Stadt leben kannst. Also Berlin hat das große Glück, dass sein Ruf international in der Welt viel, viel besser und geradezu unkaputtbar ist, als das, was es an Problemen zu bewerkstelligen gilt.
Aber Hamburg ist gemütlicher, oder? Wenn man jetzt so nach Hamburg kommt, finden Sie nicht, hier gibt es so viele Stadtteilzentren wie in Berlin, und Hamburg hat so seine Mitte, ne?
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass Hamburg natürlich anders wachsen konnte. Wir haben es hier in Berlin mit im Wesentlichen zwei Zentren, Stadtzentren zu tun, die natürlich zusammengewachsen sind, aber die Kieze, diese, ich sag mal, dezentralisierte Struktur überall, und die vielen Menschen, die von außen herkommen, machen den typischen Berliner eigentlich erst auf den zweiten Blick wieder so richtig sichtbar.
Darf ich noch ganz kurz fragen, wir sind nämlich schon wieder gleich am Ende angekommen, wir haben eine gewisse Zeit sozusagen. Haben Sie denn, genau, jetzt steht erstmal Sylt natürlich auch an. Und Hand aufs Herz, geht es dann im Sommer auch nochmal im Urlaub nach Sylt, oder haben Sie das anders geplant?
Ja, wir haben in der Regel immer die Möglichkeit, noch ein bisschen Zeit dran zu hängen. In diesem Sommer wird es ein bisschen eng, weil ich wirklich viele Konzerte habe, die jetzt auch wieder ungezwungen und ohne Barrieren und dergleichen stattfinden können. Aber ich muss irgendwann im Sommer, im Spätsommer auf jeden Fall nochmal in Urlaub, damit der Herbst und die große Weihnachtstournee dann auch unfallfrei vonstatten gehen kann.
Und Till Brönner war ja auch mal zu Gast als Juror, glaube ich, bei X-Factor.
Korrekt.
Ist schon etwas her, aber wie war's und würden Sie es wieder machen?
Also es war eine wunderbare Erfahrung. Ich hatte Spaß. Es war vor allen Dingen die Zeit, in der man noch ziemlich glaubwürdig nach außen auch propagieren konnte, dass man wirklich auf der Suche nach Musik und nicht nach Kuriosität ist. Also ich war in der glücklichen Lage, einer von den Juroren zu sein, die wirklich noch das Singen und nichts als das Singen beurteilen durften. Natürlich gab es da auch ein paar Skandälchen und daran wurde auch natürlich ein bisschen gearbeitet. Aber als dann, und das darf man, glaube ich, neidlos anerkennen, als dann The Voice um die Ecke kam und begann, hatte X-Factor, was damals auf Vox startete und dann auf RTL streckenweise ausgestrahlt wurde, nicht mehr so den Drive und wurde dann einige Staffeln später dann auch abgesetzt. Ich bin irgendwann ausgestiegen, weil ich meine Trompete doch stärker vermisst hatte, als es mir sozusagen schon schwante. Und ich habe das auch nicht bereut. Ich würde es bestimmt auch nochmal machen irgendwann. Allerdings geht es mittlerweile in den Shows um etwas andere Dinge als die, die ich beurteilen kann. Und mal sehen, vielleicht fragt mal irgendwann jemand wieder an. Ausgeschlossen ist das sicherlich nicht.
Er ist nicht abgeneigt. Danke. Super. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Till Brönner.
Ich habe zu danken. Bis bald.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.